Ja, genau. Herzlich willkommen zum Impuls. Schön, dass du da bist. Danke dir. Herzlich willkommen auch zu unserer Reihe. Wir haben uns das Thema Tough Life so als Motto über die ganzen Impulse gesetzt. Und wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist oder den Impuls bisher verpasst hast oder so, empfehle ich dir voll, dass du das mal nachhörst. Auf unserem Podcast Christusforum Kiel kannst du die finden. Und heute geht es um liebevoll leben, weil wir echt voll davon überzeugt sind, dieses toughe Life, was uns häufig begegnet, vielleicht erlebst du es noch nicht so oder nur manchmal in Ansätzen, wie kriegen wir das irgendwie gemeistert, das steckt eigentlich in der Bibel. Und Gott gibt uns so verschiedene Strategien oder Anweisungen, wie wir unser Leben widerstandsfähig führen können. Und das ist so eine Anleitung, die wir versucht haben, in Themenbereiche zu gliedern. Und jetzt befindest du dich bei liebevoll leben. Und ich gebe gleich am Anfang etwas ganz Geheimes von mir preis. Das wusste nicht mal meine Frau. Ich bin 8 Jahre verheiratet. Und aber sie hat dann das Skript gelesen. Also sie weiß es schon jetzt seit vorgestern. Dann sprach sie mich drauf an und sagte, ist das wirklich, stimmt das wirklich? Ich sag schon, ja. Und zwar, Achtung. Ja, es gab so eine Zeit, ich weiß nicht, wer das Bild erkennt, aber wer hat hier gelacht? Meine Mama hat gelacht. Ja. Psst. Mama, leise. Ich möchte das selber erklären. Also, es gab so eine Zeit, da ist neben Hollywood auch so ein anderes Studio entstanden und ein bisschen größer rausgekommen. Das kennen vielleicht manche gar nicht, aber ihr müsst euch auch nicht outen, ich habe mich ja schon geoutet. Das nennt sich Bollywood. Und das waren so Filme, weißt du, die haben so gestrotzt vor, keine Ahnung, so richtig vor Romantik und alles war so easy und halt auch nice Musik dazu und alles lief so in so eine romantische Beziehung. Und ich habe das natürlich immer nur mitgeschaut, nur mit meinen Schwestern, wenn sie es geguckt haben, ne? Da ist auch noch eine Schwester von mir oben. Naja gut, lassen wir das. Also Bollywood, ja. Aber egal, ob du Bollywood guckst oder nicht, du musst es ja nicht sagen, oder Hollywood. Wir sind extrem geprägt, egal ob du christlich aufgewachsen bist oder nicht, in unserem Verständnis von Liebe. Liebe ist bei uns sehr stark geprägt durch Hollywood. Immer wieder, egal ob es ein Männerfilm oder ein Frauenfilm ist, so diese typischen Kategorien. Bei den Frauen ist es ein bisschen komplizierter, bis es dann bis zur romantischen Liebe funktioniert. Bei den Männern geht es sehr schnell und ist nur so nebenbei. Aber am Ende steht immer irgendwie dieses, ey, es ist alles top, der Mann hat die Frau gefunden und alles geht so Richtung Horizont und Sonnenuntergang und alles ist tippitoppi. Und Liebe ist immer dieses voller Gefühl irgendwie in so einer romantischen Beziehung zu sein. Das ist unsere Definition von Liebe. Und tatsächlich geben das auch die Statistiker wieder. Das Statistikamt oder diese Sammlungs-Homepage, die fasst es so zusammen. Die Deutschen sind ein Volk der Romantiker. Mehr als 2/3 der Deutschen glaubt an die Liebe fürs Leben. Und etwas mehr als die Hälfte glaubt an die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Und über 40% haben diese sogar schon mal selbst erlebt. Also da merkst du wirklich, wir alle in Deutschland, wir glauben wirklich daran, das ist Liebe, ja? Also Liebe auf den ersten Blick, Liebe fürs Leben, Liebe, also wirklich alles romantisch, alles schön. Und diese Könige der Romantik prägen wirklich so unser Verständnis von Liebe. Und das Problem ist vielleicht so ein bisschen diese Reduzierung auf Liebe ist, was ich fühle. Weil das erhöht ja auch den Druck. Was ist, wenn du eine Beziehung hast und schon ein bisschen länger verheiratet bist und die Schmetterlinge, irgendwie suchst du die, aber die sind irgendwie weggeflogen oder irgendwie sind sie kleiner geworden, keine Ahnung, was passiert mit denen, aber du fühlst sie nicht mehr so doll und plötzlich haucht dich so ein Partner, wenn du nachts aufwachst, so und du denkst, boah, ne, also hätte ich niemals gedacht, ja, also dass das passieren kann in Beziehungen, ja, irgendwie fängt an, vielleicht auch mal was zu kriseln nach so ein paar Jährchen oder so und irgendwie merkst du, boah, ist das jetzt falsch, was passiert? Und ist das jetzt nicht mehr Liebe oder wie gehe ich damit um? Oder wenn du Single bist, dann ist das häufig auch so ein Problem, ja? Die ersten von deinen Freunden oder Kollegen oder so, die dir eine Beziehung haben und die das dann auch total leben und ist alles happy clappy und du stehst daneben und denkst, ich fühle auch echt so diesen Druck, ich müsste das auch haben, weil sonst habe ich ja keine Liebe in meinem Leben. Also wenn ich keine romantische Beziehung habe, habe ich keine Liebe in meinem Leben. Und irgendwie lähmt uns dieses Verständnis von Liebe auch in unserem liebevollen Umgang. weil wir das reduzieren auf das, was wir fühlen. Und das Problem ist an der Sache, es ist ja erstmal gar nicht falsch, Liebe hat wirklich auch was mit Gefühlen zu tun, aber es rückt sehr stark, so, wenn du so eine Waagschale nimmst, es rückt sehr stark in diese eine Richtung. Und Soziologen beobachten seit Jahrzehnten eigentlich eine steigende Bindungsunfähigkeit. Also ist ja total spannend, ja? Wir Deutschen glauben, ey, wir sind super in Romantik und in Liebe und Liebe läuft um uns herum, überall erleben wir Liebe, ist alles easy. Wir können ja auch frei lieben, wie wir wollen und so, Freiheit ist da. Und trotzdem beobachten die Wissenschaftler eine erhöhte Bindungsunfähigkeit. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das liegt an einem falschen Verständnis von Liebe. Und ich habe total spannenden Vortrag bei YouTube geschaut von einem Neurowissenschaftler und Psychotherapeuten und Psychologen, der im Prinzip analysiert hat, dass unsere Gesellschaft immer egoistischer wird. Und ich möchte euch kurz in so ein paar Zitate mit reinnehmen. Ich kann nicht das Video zeigen, ist viel zu lang, aber ich empfehle es euch total. Dieser Raphael Bonelli sagt, der Egoismus nimmt zu. Und er sagt, ich höre den Aufschrei in der Gesellschaft noch nicht laut genug. Und er sagt das in einem Interview mit einer christlichen Zeitschrift und er sagt, ey, selbst die Kirchen müssten es eigentlich besser wissen. Also selbst die Kirchen schwimmen irgendwie in so diesem Mainstream mit und merken gar nicht, dass etwas passiert, dass alles sich fokussiert auf mich, was ich fühle, was ich bekomme aus Beziehungen, ob ich Liebe bekomme. Und dann später in diesem Video erklärt er, woher das Phänomen kommt, woher dieser narzisstische, ja, dieser Narzissmus eigentlich schon kommt. Narzissmus ist so eine krankhafte Auf-sich-Fokussierung, also so ein richtig krankhafter Egoismus, wo man sich erhöht und den anderen erniedrigt und alles dreht sich nur noch um mich selbst. Und erklärt es dann, und da will ich euch kurz mit reinnehmen, er sagt, wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft und er sagt, da sind sich eigentlich alle Wissenschaftler einig und später sagt er nochmal, die Beziehungsfähigkeit hat abgenommen, die Liebe wird, und das ist jetzt so eine Begründung, die Liebe wird vom Du zum Ich umgewandt. Und er erklärt dann, wo das Ganze herkommt, und das wusste ich auch vorher nicht, er baut das auf und sagt, im Prinzip hat das in den 68er-Bewegung angefangen, dass man sich selbst verwirklichen wollte, dass man aus diesen alten Mustern raus wollte, und was aber passiert ist, ist, dass es nur noch um so eine Eros-fundierte Gesellschaft ging. Und dieses Wort müsst ihr euch kurz merken. Eros, fundierte Gesellschaft. Also eine Liebe, die um meine Lust und sich um meine Befriedigung dreht. Und es ist eigentlich egal, wie es dem Gegenüber geht, sondern der Gegenüber wird schon fast zum Objekt meiner Lust. Und das erleben wir immer wieder und immer mehr in unserer Gesellschaft. Auch vielleicht in deinem und meinem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich will euch heute mit hineinnehmen, was das Verständnis zur Zeit des Neuen Testamentes, also als Jesus gelebt hat, von Liebe war. Das war nämlich deutlich ganzheitlicher. Kurz nochmal als Zusammenfassung. Heute entspricht unser Verständnis von Liebe ganz häufig diesem Ego-Verständnis. Folge deiner Lust. Das ist hier so ein Erotik-Center in Süddeutschland, also kurz hinter Hamburg halt, an der Abfahrt Bokel, ne? Seid ihr vielleicht auch schon mal in Süddeutschland gewesen? Also da, wenn ihr bei Bockel oder Bokel, wie auch immer das heißt, abfahrt und wollt zu Meckes, dann kommt ihr an diesem Ding vorbei. Und jedes Mal denke ich, ey, die Leute haben das treffend formuliert, was das Verständnis von Liebe ist für viele Menschen. Ego, Folge deiner Lust.de. Bitte geht da jetzt nicht drauf, ist keine Werbung. Aber die Bibel sagt, Leute, wenn die Liebe, die Gefühlsliebe, die hormonelle Liebe, die ist tatsächlich wichtig. Also der griechische Begriff Eros, der ist vorhanden. Zwar nicht im Neuen Testament, aber jetzt sagen manche, ja, auch jetzt verteufelt dieser Prediger da vorne wieder typisch Kirche und so, das ganze Gefühlsmäßige und verteufelt die Sexualität. Überhaupt nicht. Wenn wir schauen in die Bibel, zum Beispiel ins Buch Hohelied, das ist so im ersten Teil der Bibel, musst du unbedingt mal reinschauen, dann siehst du, wie das zelebriert wird, das Verliebtsein. Das ist überhaupt nichts, was jetzt abgetan wird. Aber es ist eben nur ein Begriff von Liebe. Und diese Liebe hat im Prinzip die Bedeutung sexuelle oder begehrliche Liebe. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann ist der Antrieb eigentlich sind die Hormone. Ja, das passiert völlig automatisch. Die eigene Anstrengung ist enorm niedrig. Kein Weg zu lang, kein Geschenk zu teuer, keine Minute zu kostbar. Das funktioniert bei dir alles automatisch. Wenn du schon mal verliebt warst oder es bist, dann merkst du, wie einfach Liebe ist. Und da bleiben wir dann ganz häufig stehen und sagen, das läuft bei uns, ja, das läuft super. Und die Liebe ist dann ja so ein Automatismus. Und dann gibt es noch einen weiteren Begriff für Liebe, das ist der Begriff Philia. Auch ein griechischer Begriff und der bedeutet im Prinzip die freundschaftliche Liebe. Und da wird schon wieder ein ganz anderer Aspekt deutlich. Das ist so diese Beziehung mit engen Freunden, engen Verwandten, engen Bekannten, könnte man sagen. Das ist auch die Beziehung, die übrigens unter Christen im Neuen Testament erwähnt wird, die man wirklich pflegen soll. Und da fängt die Bibel schon an, etwas zu sagen. Und zwar sagt sie natürlich, ihr habt die gleichen Interessen, ihr habt, weiß nicht, wenn du in irgendeinen Verein gehst oder irgendwie einen Freundesclub hast, ist es eigentlich auch nicht so kompliziert. Jedenfalls am Anfang. Ja, man versteht sich, man findet sich in der Klasse oder so und merkt, wow, ey, wir reden über Fußball oder wir gehen gemeinsam shoppen oder welche Stereotypen man auch noch bedienen kann. Und dann läuft das erstmal so von allein, aber du merkst schon ziemlich schnell, so eine Freundschaft lebt von der Gegenseitigkeit. Und so eine Beziehung, auch da muss man auch mal so über gewisse Zeiten hindurchgehen und sagen, hey, jetzt rufe ich dich auch mal an und jetzt gehe ich auch mal einen Schritt. Und die Anstrengung ist irgendwie schon da. Ja, das ist nicht immer nur gefühlsmäßig, das ist einfach, weil man in die Beziehung auch ein bisschen investieren muss. Und jetzt kommt's. Das, was heute meines Erachtens enorm fehlt, ist das Wort, was im Neuen Testament eigentlich immer für Liebe steht. Nur wir Deutschen haben das Problem, wir können für jedes Wort immer nur Liebe übersetzen. Wir haben immer nur das deutsche Wort Liebe. Aber im Neuen Testament, an den meisten Stellen, spricht die Bibel von Agape. Und Agape ist was völlig anderes. Das ist das Interessante. Nur das checken wir nicht, weil wir mit unserer Definition rangehen. Und wenn wir uns jetzt aber genauer anschauen, was das in der Bibel bedeutet, dann bedeutet Agape eine göttliche, bedingungslose, selbstaufgebende Liebe. Nämlich die Liebe, die Gott uns vorgemacht hat. Und das ist die Liebe, wo Gott nur der Antrieb sein kann. Und wo ich gleich noch erklären werde, was daran eigentlich auch so schwer ist. Weil wenn du dir das überlegst, dann hat das ja eine total hohe Anstrengung. Weil das bringt erstmal mir gar nichts. Und das fühle ich auch nicht. Und das ist auch nicht aus Lust heraus. Agape hat in dem Moment keinen Spaß am Lieben oder sowas. Oder es hat auch nichts damit zu tun, dass es mir dann sofort etwas zurückgibt von dem anderen. Sowohl in einer Freundschaft als auch in einer Beziehung. Agape hat etwas damit zu tun, dass ich das nicht so Liebenswerte im anderen liebe. Philia und Eros sind eher auf das Liebenswürdige, auf das, wo man sich so irgendwie trifft und wo man was zurückbekommt, ausgerichtet. Und Agape ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass du gibst, wo der andere nicht geben kann. Wo er leer ist, wo er dir blöd begegnet, wo du enttäuscht wirst. Und das ist diese Liebe, mit der wir uns heute näher beschäftigen wollen, weil sie, glaube ich, in unserer Gesellschaft fehlt. Weil wir zu einer egoistischen Gesellschaft werden und immer mehr sagen, ja, wir brauchen ja Gott gar nicht. Wir wissen ja, wie Liebe geht. Und ich denke mir, nein, wenn wir die Statistiken angucken, wenn wir um uns herum schauen, wie viele Beziehungen kaputt gehen, wie viele Freundschaften irgendwie sterben und so verlaufen, auch bei uns, ja, dann merken wir, ey, wir brauchen ein anderes Verständnis von Liebe. Das glaube ich wirklich. Und der Punkt ist, ich glaube, auch Eros und Philia benötigen immer wieder diesen Antrieb von Agape, also von dieser göttlichen Liebe. Warum? Na, schauen wir uns das doch mal an und denken das mal weiter. Wenn wir alles auf das Fundament von der Eros-Liebe legen, dann endet das irgendwann in so eine egoistische Ausnutzung. Das habe ich vorhin schon erwähnt, in dem, was der Dozent dort gesagt hat. Und es wird auch immer so, dass der Partner nicht mehr im Vordergrund steht, sondern meine Selbstbefriedigung, meine eigene Befriedigung. Es geht eigentlich um mich. Und sobald ich nicht mehr genügend zurückbekomme, sage ich, wir lieben uns nicht mehr. So, und dann ist da irgendwie Schluss oder so, ja, und dann geht's kaputt. Und ich glaube auch bei Philia, also bei der freundschaftlichen Liebe, ist immer wieder so, dass der Erwartungsdruck so groß ist. Du hast dich nicht gemeldet. Wo warst du denn? Warum bist du zu spät gekommen? Immer kommen die Initiativen nur von mir. Und diese Freundschaft, die übersteht keine Streitigkeiten, die übersteht keine Enttäuschungen, die übersteht diesen Erwartungsdruck nicht, weil Agape fehlt. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, was Agape eigentlich ist. Agape ist diese definiert, so sagt es einer mal in einem Buch, das meine Frau und ich gerade lesen, kann ich echt empfehlen, Quality Time. Er sagt, eine der größten und populärsten Lügen unserer Zeit ist, dass die Liebe ein Gefühl sei. Eine ganze Industrie lebt von dieser Falschaussage und das nicht schlecht. Liebe ist eine Entscheidung. Agape ist eine Entscheidung zu lieben in jeder Situation, ohne Bedingung. So, wie Gott den Menschen sieht. So zu lieben, wie Gott es getan hat. Und die Bibel sagt es in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 5. Die Liebe, also die Agape, die ist langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, sie tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig und sie sucht nicht das Ihre. Es geht ihr nicht um sich selbst. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet Böses nicht zu. Gary Chapman, der bekannte Paar-Coach und Seelsorger und Autor, sagt, Liebe ist eine Entscheidung, die täglich neu getroffen werden muss. Und wenn du dir das jetzt mal so neu, wenn du dir das mal durchdenkst, ob du eine Beziehung hast oder nicht, dann ist es irgendwie, das klingt total anstrengend. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es klingt total anstrengend. Und wisst ihr, wie der Schlüssel ist, das möchte ich jetzt sagen, dass wir diese Liebe auch irgendwie haben, ist meines Erachtens, wenn wir Agape geben sollen, diese horizontale, dann brauchen wir die vertikale. Dann brauchen wir irgendwo eine Quelle, wo wir das herbekommen können. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der uns so liebt, dass wir auch bedingungslos lieben können, weil wir es nicht von uns selbst können. Ich habe es in der Tabelle nochmal hier ergänzt. Eine ungesunde Ausprägung ist, wenn Agape, wenn du versuchst, das von dir selbst herauszutun. Weil irgendwie hast du den Eindruck, ich gebe, aber da ist gar nichts, ja? Du bist gar nicht gefüllt, aber da ist jemand, der braucht Liebe und aber da ist irgendwie nichts drin. Und so ist es häufig, finde ich, wenn wir diese Liebe Gottes nicht richtig ergreifen. Und deswegen ist es heute für mich so zentral. Wir sind geliebt, um zu lieben. Love to love. Und das sagt dieser Text hier, und ich möchte den mit euch lesen, aus 1. Johannes 4, Vers 7. Da beschreibt es die Bibel eigentlich, wie das ganze Prinzip Liebe und Agape, wie das funktioniert. Ich lese aus 1. Johannes 4, Vers 7. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe ist zu uns darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Und dann kommt ein paar Verse später, in Vers 19, diese Zusammenfassung im Prinzip. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Loved to love. Also wir können lieben, wir sollen lieben. Du kannst da das Verb einsetzen, das du möchtest. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, wir müssen das anzapfen, diese Quelle der Liebe, die wir brauchen, damit wir Liebe geben können in Zeiten, wo wir vielleicht keine Liebe bekommen. Und wisst ihr, diese Liebe Gottes ist sichtbar geworden. Die hat sich bewiesen darin, dass Jesus gekommen ist und dich geliebt hat, indem er all deine Sünden und meine Sünden auf sich genommen hat. Jede Enttäuschung, die wir schon mal Menschen gebracht haben, hat er getragen. Jedes Mal, wenn wir versagt haben, liebt er uns trotzdem. Jedes Mal, wenn wir nicht vergebungsbereit sind, wenn wir irgendwie Böses getan haben, dann vergibt er uns. Jedes Mal, auch wenn unsere Sünden bis zum Himmel stinken, dann liebt uns Gott trotzdem. Das ist Agape. Er liebt uns auch, als wir noch Feinde waren, als wir ihn nicht geliebt haben. Und das ist dieser Punkt. Das ist diese Quelle der Liebe. Jesus hat es bewiesen. Jesus hat es gezeigt. Ich liebe dich. Und ich vergebe dir alles. Und wenn du diese Kraft, ganz ehrlich, wenn du diese Tatsache so richtig verstanden hast, wenn dich sie einbrennt, wenn die dich fasziniert, wenn du das feierst, dann hast du diese Kraft, auch in die Horizontale zu lieben. Davon bin ich fest überzeugt. Weil wenn du das nicht hast, woher soll diese Quelle kommen? Woher soll das kommen? Und diese Liebe, die wir brauchen, ist die, die Gott uns geben kann. Und was dann passiert, was diese Liebe ausmacht, möchte ich auch noch kurz skizzieren. Und zwar eine andere Bibelstelle in 1. Johannes 3, Vers 18 besagt: Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebesgeständnisse sind wieder in. Also Trauungen vorm Traualtar in Weiß heiraten und so, das ist richtig cool. Die Eheschließungen, die steigen wieder an, weil die Leute das total romantisch finden. Und ich habe mich gefragt, ey, wenn man das, was man da vorm Traualtar versprochen hat, einfach mal einrahmen würde. Es ist ja auch, meine Frau und ich haben das zum Beispiel auch so gemacht, wir haben uns ein eigen formuliertes Trauversprechen gegeben. Wenn wir das mal einrahmen würden und dann wirklich bei uns mal hinpacken würden und sagen würden, Liebe ist nicht das, was wir da mal gesagt haben, sondern was wir daraus machen. Und Liebe ist nicht, wenn du einen besten Freund hast, sagst, ey, wir müssen uns dringend mal wieder treffen. Ja, ich rufe dich an. Ja, genau. Und was machst du dann? Rufst du natürlich nicht an. Ja, Liebe ist nicht das, was wir sagen. Und ich bin so gut im Umschmeicheln und nette Worte sagen. Liebe ist das, was dahinter steckt. Liebe ist das, was wir tun. Liebe ist das, was wir investieren, welchen Schritt wir wirklich gehen. Liebe ist nicht das, glaub nicht an Liebe, die dich umlullt mit ganz vielen Wörtern, sondern das, was letztendlich dabei rauskommt, das ist Liebe. Die Bibel sagt, wir sollen lieben mit Taten und nicht nur mit Worten. Ich gebe mich hin, heißt Agape, also ich tue etwas. Ich investiere, wenn der andere gerade nicht aus dem Quark kommt. Meine Frau und ich haben uns das immer wieder so gemerkt, auch in Ehe, dass man, wenn man irgendwie in so einen Automatismus kommt und man fängt an, irgendwie jeder hat so seinen Teil und seine Aufgabe und dann kommen dann Kinder hinzu und so, dass die Liebe immer nur wieder neu aufflammt, wenn jeder für sich initiativ ist. Wenn man einfach auf den anderen zugeht, wenn man was organisiert, wenn man was tut, wenn man sieht, was der andere braucht und nicht sagt, ich erwarte aber, dass du mal meine Liebessprachen füllst. Ich erwarte was von dir. Du hast dich lange nicht gemeldet. Was ist los und so? Sondern, dass du auf dich guckst und sagst, was muss ich eigentlich investieren in meine Beziehung? Und vielleicht kannst du das ja auch mal gerade bei dir reflektieren. Wo bin ich eigentlich proaktiv in meine Beziehung rein, in meine Freundschaften, in meine Liebesbeziehungen? Der Punkt ist, dass es häufig in Beziehungen irgendwann so kommt, dass man anfängt, erst war so diese Liebe groß und diese Verliebtheit und man hat die Schwächen gar nicht gesehen oder gar nicht wahrgenommen und irgendwann fängt man an zu mäkeln. Irgendwann fängt man an zu sagen, hey, das und das, das musst du mal ändern und so. Und man will immer mehr erwarten, dass der andere sich ändert, aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe heißt, ich verändere mein Herz, ich lasse mein Herz verändern und ich sehe den anderen Menschen so, wie Gott ihn sieht. Und Gott liebt uns bedingungslos. Und das ist eine wunderbare, eine großartige Nachricht. Ich wiege nicht auf, was der andere getan hat. Ja, das letzte Mal, ja, da hast du geputzt, da habe ich geputzt, jetzt bist du dran und so. Liebe wiegt nicht auf. Liebe geht den ersten Schritt. Liebe gibt mehr, als der andere zurückgeben kann. Das tut Agape. Und ich glaube sogar, und das erlebe ich immer wieder, dass die Gefühle einer Entscheidung folgen. Also die Gefühle können einer Entscheidung folgen. Das heißt, wenn ich investiere, wenn ich sage, hey, ey, ich überlege mir jetzt was Kreatives, ich werde kreativ für unsere Beziehung und ich investiere Zeit, obwohl mir danach gerade gar nicht die Lust und Laune steht. Oder ich fahre einfach mal zu dem Freund, der es braucht, obwohl ich gerade überhaupt keinen Bock habe und am liebsten auf dem Sofa versacken würde. Ich glaube, dass wenn wir aktiv werden, dass dann Gott dann Riesensegen drauflegt und dass dann auch wieder diese Gefühle und diese innige Verbindung zurückkehrt. Und Liebe reagiert liebevoll. Agape reagiert liebevoll oder vergibt. Ich habe immer wieder so ein Problem, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass Leute, auch in der christlichen Welt, ja, vielleicht wurdest du schon enttäuscht von Christen, hast gedacht, was ist das für ein Laden? Oder wenn du auf der Arbeit bist oder wenn du gerade mit den nahestehendsten Leuten oder so, man wird manchmal so heftig kritisiert und man kriegt manchmal so einen reingedrückt, der andere ist vielleicht gerade nicht so gut drauf oder so und ich weiß nicht, wie du damit umkannst, aber ich kann damit nicht so gut um. Ich würde gleich am liebsten zurückschlagen und sagen, das ist ungerecht. Also jetzt will ich mal sagen, was hier Sache ist. Aber wir wollen nochmal den Vers aufgreifen, den ich noch gar nicht so richtig auseinandergepflückt habe, aus 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig. Und wisst ihr, ich habe ich bin Lehrer von meinem ersten Beruf und ich habe Biologie studiert. Und es gibt in der Biologie so ein System in uns Menschen, das heißt ein Reiz-Reaktionsmechanismus. Auf jeden Reiz passiert eine Reaktion, also irgendeinen äußeren Reiz. Du kriegst einen geschlagen und dann geht das Gesicht weg, ja? So, oder keine Ahnung was. Oder ihr kennt vielleicht auch Reflexe. Angeborene Reflexe kannst du nicht verändern. Aber es gibt zwischen Reiz und Reaktion eine Kaskade, die abläuft. Also wie so eine Kette, die immer wieder abläuft. Und man hat herausgefunden, dass diese Reaktion auf den Reiz, die kannst du trainieren. Das heißt, du bist nicht Opfer deiner Emotionen. Du bist nicht Opfer deiner Prägung. Du bist nicht Opfer von dem, wie du immer reagiert hast auf andere. Du bist nicht Opfer dessen. Ich bin halt so vom Charakter her. Ich bin auch aufbrausender Mensch. Ich habe das in den letzten Wochen so cool erlebt, immer wieder, wo ich in einer Besprechung saß, war so eine Person, die hat plötzlich so richtig bam reingehauen. So total so ein negativer Kommentar. Und ich habe mir nur gedacht, was soll das, ne? Und dann fange ich sofort an zu verteidigen und brause so auf. Und ich habe echt Gott darum gebeten, Herr, gib mir diese Liebe, die ich brauche, die liebevoll langmütig reagiert. Die sagt, hey, ich erdulde das. Ich lasse mich nicht erbittern. Ich lasse das gar nicht in mir bitter werden. Ich habe eine Chance zwischen Reiz und Reaktion, ist eine Lücke und die fülle ich mit Liebe. Und diese Entscheidung kannst du jeden Tag treffen, vor einer Mitarbeiterbesprechung, vor der Schule, vor der Uni, vor irgendwie einem blöden Lerntreffen mit Leuten, die nichts getan haben und du bist der Einzige, der alles vorbereitet für die Präsentation. Du kannst dich entscheiden, wie du reagierst. Du kannst dich entscheiden, wie du auf Reize reagierst. Und ich glaube, die Liebe sagt uns hier wieder, wir reagieren nicht aufgepustet. Nicht ausrastend, sondern wir reagieren liebevoll und wir vergeben. Ich weiß nicht, wo du in der letzten Woche oder in den letzten Monaten enttäuscht wurdest, aber du wurdest sicherlich enttäuscht. Von irgendeinem Kollegen oder von einem Partner oder auch von Gemeindeleuten. Leute haben sich irgendwie nicht so verhalten, wie es abgesprochen war. Und die Entscheidung ist, wie reagierst du darauf? Willst du von Gott diese Agape bekommen und sagen, hey, ich vergebe dir, was du getan hast, ey, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, Gott liebt dich und ich will das auch versuchen. Ich will das auch tun. Und wir hatten jetzt letztens wieder eine dieser Mitarbeitersitzungen. Die sind so cool, wie Gott das in mir verändert hat. Dass ich einfach wieder auf so einen Kommentar ruhig reagieren konnte, sehen konnte, okay, was meint diese Person? Nimm es nicht persönlich und versuche mit Gottes Verständnis und Liebe zu reagieren. Langmütig heißt nichts anderes als geduldig einen langen Atem zu haben. Christen handeln nicht instinktiv. Christen handeln mit einer besonnenen Liebesreaktion. Also wir sind nicht Opfer unseres instinktiven Handelns, sondern wir können uns entscheiden, liebevoll zu reagieren. Und als letzten großen Punkt möchte ich dir sagen, und damit möchte ich auch irgendwie, das ist so echt für mich so dieser Gipfel, wie du dich mit dieser Liebe Gottes immer wieder füllen kannst. Weil wenn du in so einem Alltagsstrudel drin bist, dann passiert das nicht. Ich glaube, da muss etwas passieren. Wir müssen mit Liebe erstmal vollgemacht werden. Und die Bibel sagt im Prinzip, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und dieses Wort ausgegossen, das bedeutet im Prinzip, dass Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist, hier steht, durch den Heiligen Geist ausgegossen hat. Ausgegossen heißt wirklich ausgegossen. Also das, was dahinter steckt, heißt so richtig heftig ausgegossen, ja. Und wir sind im Prinzip solche Flaschen, ja. Und die erste Entscheidung, die du und ich treffen müssen, ist, der Heilige Geist ist ausgegossen, aber in unsere Herzen. Und die Bibel schreibt immer wieder davon, dass wir Menschen ziemlich verhärtet sind. Wir schließen einfach unser Herz ins Tür. Wir sagen, ey Gott, Gott, wozu brauche ich dich? Komm klar im Alltag. Ich brauche dich gar nicht. Und wir verschließen unsere Herzenstür. Das Erste, was du tun musst, wenn du heute vielleicht auch sagst, ja, das mit Gott und so, ja, alles schon interessant und so, aber weiß ich nicht so recht. Den ersten Schritt, den du tun musst, wenn du noch nicht diese Liebe Gottes erfahren hast, ist, er drängt sich nicht auf. Er gießt zwar aus, aber er drängt sich nicht auf. Das heißt, wenn ich zumache, geht das Ganze an mir vorbei. So, das Erste, was wir machen müssen, ist sagen müssen, ey, ich möchte irgendwie diese Liebe Gottes erleben, die so bedingungslos ist, die mich so verändert, die mich so annimmt, wie ich bin, mit all dem Dreck, mit all der Vergangenheit, mit all meiner Prägung. Ich möchte das wirklich haben. Ich möchte zu Gott umkehren, so nennen wir das. Und so sagt es die Bibel, wir fangen ein neues Leben mit Gott an und dann ist der Heilige Geist sowieso die ganze Zeit, der wird die ganze Zeit ausgegossen, der wurde ausgegossen, er ist da, er ist bereit zu kommen in unsere Herzen, aber wir müssen eben öffnen und dann ist der Heilige Geist ausgegossen. Also die erste Voraussetzung ist, der Heilige Geist wird einfach ausgegossen, ja? Also die Frage ist, also nicht, ob wir was dafür tun müssen. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Der Heilige Geist ist in jedem Christen, der sich entschieden hat, mit Jesus zu leben, der gesagt hat, Jesus, nimm meine Sünden und ersetz sie irgendwie mit deiner Liebe, komm in mein Leben, ich möchte ein neues Leben anfangen, vergib mir und diese Vergebung annimmt und diese vor dieser Liebe auch ein Stück und sich ergibt und sagt, Gott, ich möchte diese Beziehung mit dir haben. Und jetzt kommt ein Schlüssel. Jetzt kommt ein Schlüssel, den auch viele von uns, die wir schon Christen sind, ganz häufig irgendwie nicht so richtig auf der Kette haben. Und zwar sagt die Bibel noch etwas Zusätzliches. Und jetzt kommt das Gegenteil im Prinzip von Ausgießen. Das Ausgießen kommt von Gott. Und jetzt kommt ein Vers in Epheser 5, Vers 19 bis 20. Da steht eine aktive Aufforderung, sondern werdet voller Geistes. Indem ihr... Und dann kommt das in dem, aber das will ich gleich erst erklären. Erstmal, sondern werdet voller Geistes. Im Prinzip steckt dahinter dieses griechische Wort, erfüllt euch, füllt euch aus. Das heißt, du musst dich aktiv ausfüllen. Das ist ja interessant. Also da ist der Heilige Geist, aber immer wieder dieses Füllen, das ist etwas, was wir aktiv tun müssen. Wir müssen uns aktiv immer wieder füllen mit dem Heiligen Geist. Weil sonst ist was anderes viel präsenter in unserem Leben, damit wir diese Liebe in unserem Herzen haben. Und total interessant, die Bibel schreibt auch, wie das funktioniert. Sie schreibt, indem ihr zueinander oder könnt auch miteinander stehen, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Und dann heißt es hier in der Elberfelder Übersetzung, es hört sich so an, als würde ein neuer Satz anfangen. Sagt alle Zeit für alles Gott und dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Aber wenn man im Griechischen nachschaut, steht da auch im Prinzip auch ein Indem. Also die Aufzählung bleibt. Das heißt, wir haben hier zweimal Indem. Einmal in diesem zueinander ermutigen in diesen wunderbaren Lobpreisliedern, die einem Gottes Liebe so richtig krass bewusst machen, dem Herrn im Herzen singen und spielen. Deswegen nimmt das hier eine zentrale Rolle bei uns auch im Impuls ein. Und Gott immer wieder Danke zu sagen. Wenn du jetzt mal deinen Alltag durchgehst und du bist schon Christ, wann habe ich dafür Zeit? Wann nehmen wir uns dafür Zeit, uns mit Gottes Liebe wirklich zu füllen im Alltag? Wann gehen wir mal an den Strand für uns alleine und sagen Gott für alles Dank? Schreiben mal einen Dankesbrief an Gott. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Wann habe ich das letzte Mal gemacht? Wann nehmen wir uns Zeit, im Lobpreis Gott wirklich einfach neu zu begreifen, zu erfassen, statt irgendwas zu bewerten, dem Gegenüber anzugucken oder so, sondern einfach begeistert zu werden von Gottes Liebe. Immer wieder zu schauen, was ist krass, was du für mich getan hast, Jesus. Das will ich wirklich aufnehmen. Und ich glaube wirklich, dass das ein Schlüssel ist. Ich erlebe das in meinem Leben, dass in solchen Phasen, wo man Ermutigung hat im Miteinandersein mit anderen Christen, mit anderen Menschen, die Gottes Liebe auch in sich tragen, wo man Gott aus dem Herzen singt und spielt und wo man diese Dankeszeiten hat mit Gott persönlich, dass in diesen Phasen etwas passiert und zwar fülle ich mich aktiv mit dem Geist. Also natürlich ist der Geist da, das ist überhaupt keine Frage, darüber reden wir gar nicht, aber dieses Füllen, damit nicht andere Dinge wieder in mein Herz irgendwie ganz viel Dreck irgendwie Raum gewinnt. Das brauchen wir letztendlich, um auch andere Flaschen zu füllen um uns herum. Ja? Wer hat da gelacht? Es ist einfach so, dass Leute, es sind so typische Flaschen, die auf uns zukommen und die sind leer. Ihr Liebestank ist leer. Und wenn die dann rumbögen oder wenn die dich dann enttäuschen oder so, weißt du, wenn du etwas hast zu geben, dann kannst du Liebe geben. Aber wenn du nicht gefüllt bist, wenn du und ich nicht mit Liebe gefüllt sind, dann haben wir nichts zu geben. Aber wenn wir mit Liebe gefüllt sind, versteht das nicht falsch, man kann nicht den Heiligen Geist umschütten, jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn wir mit Liebe gefüllt sind, ja, dann können wir Liebe geben. Dann haben wir Liebe abzugeben, auch in Beziehungen, die uns anstrengen. Und dann können wir anfangen, liebevoll zu leben, wo der andere nicht liebevoll zu mir ist. Das ist Agape. Noch lange nicht von Feindesliebe gesprochen. Das ist erst, wir sind auf dem Weg dahin, aber es ist dieser Anfang von Liebe. Und ich träume wirklich davon, wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, ich träume davon, dass du und ich einen Unterschied machen in dieser selbstverliebten Welt. Dass du und ich, dass wir diese Liebe Gottes, dass du die zum ersten Mal annimmst und dass du darin immer wieder auftankst, damit wir nicht diese egoistischen Beziehungen führen. Ich wünsche dir eine lang anhaltende Liebesbeziehung, wenn du sie findest, wenn es dran ist, wenn Gott dich dazu berufen hat. Ich wünsche dir aber auch lang anhaltende Freundschaften, die stark sind, die dich durchtragen durch schwierige Zeiten. Ich wünsche dir das, aber dazu brauchen wir diese Agape-Liebe. Ich wünsche mir, dass wir wegkommen von dieser egozentrierten Liebe. Ich fühle nur das, ich liebe nur, wenn ich das fühle. Nein, Liebe ist nicht das, was ich fühle, damit es mir besser geht, sondern was ich tue, damit es dem Gegenüber besser geht. Liebe ist nicht das, was ich fühle, damit es mir besser geht, sondern was ich tue, damit es dem Gegenüber besser geht. Ich träume davon, dass zwischen Reiz und Reaktion eine Lücke ist, die wir mit Liebe füllen. Ich träume davon wirklich, dass die Bibel nicht verstanden wird, wenn du sie noch gar nicht so kennst, als Moralbuch, sondern als Liebesbrief des Vaters an dich und mich. Wo er einfach sagt, ich möchte dir diese Liebe schenken, dieses Leben. Und ich träume davon, dass du das heute zum ersten Mal oder wieder ganz neu entdeckst. Und ich wünsche mir, dass du und ich einen Unterschied machen in einer selbstverliebten und narzisstischen Welt, die immer mehr in diese Richtung geht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich bete noch und dann wollen wir Gott anbeten und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Jesus, du hast gezeigt, was Liebe bedeutet. Liebe hat für dich Aufopferung bedeutet, hat für dich völlige Hingabe bedeutet, hat für dich bedeutet, von dir selbst wegzugucken, auf uns zu schauen. Hey, Herr, du hast uns geliebt mit einer Liebe, die ist unfassbar und ich wünsche mir die immer wieder. Ich wünsche mir die in meinem Herzen, ich wünsche mir die in jedem Herzen hier. Und ich weiß gar nicht gerade, was bei jedem irgendwie los ist und wo irgendwie auch so ein bisschen kalte Herzen da sind oder erkaltete Beziehungen um dich herum, wenn du jetzt auch hier sitzt. Herr Jesus, ich bete, dass du diese Liebe uns immer wieder schenkst und dass du uns mit deinem Geist füllst, dass wir einfach begeistert sind von dir, von deiner Liebe, dass uns der Heilige Geist an diese Wahrheit erinnert, dass du uns liebst, bedingungslos. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo wir selber enttäuscht haben, wo wir lieblos gehandelt haben in den letzten Zeiten und wo wir egoistisch waren. Und ich bete jetzt, dass du das wegnimmst und dass wir neu anfangen, dass wir heute neu starten. Jesus, ich bin echt begeistert von deiner Liebe und ich bete, dass sie jetzt jedem bewusst wird, auch durch die nächsten Songs, die wir singen und dass wir uns einfach auf dich konzentrieren können und uns begeistern lassen von der Liebe, die du in unsere Herzen ausgegossen hast. Jesus, danke, dass du da bist und dass du großartig bist. Amen.